Giacomo Casanova. Histoire de ma vie. Geschichte meines Lebens. Gesprochen von Alexis Krüger.
Ich werde Magier. Gegen das Ende der Oper wurde ich von einem jungen Manne angeredet, der mir geradezu und ohne Umschweife sagte, ich hätte als Fremder ein großes Unrecht begangen, 2 Monate in Mantua zu bleiben, ohne das Naturalienkabinett seines Vaters, des Don Antonio de Capitani, Kommissärs und Präsidenten des Kirchenrechts, gesehen zu haben. »Mein Herr«, sagte ich zu ihm, »ich habe nur aus Unwissenheit gefehlt, und wenn Sie mich morgen früh in meinem Gasthof abholen wollen, so werden Sie mir morgen Abend nicht mehr denselben Vorwurf machen können, und ich werde mein Unrecht gut gemacht haben.« Der Sohn des Kirchenrechtskommissärs holte mich ab, und ich fand in seinem Vater einen der schnurrigsten Sonderlinge. Die Seltenheiten seines Kabinetts bestanden in der Genealogie seiner Familie, in magischen Büchern, heiligen Reliquien, sogenannten antediluvianischen Münzen, einem Modell der Arche nach der Natur in dem Augenblick aufgenommen, wo Noah in dem sonderbarsten aller Häfen auf dem Berge Ararat in Armenien landete, in mehreren Denkmünzen, von denen eine von Serostris, eine andere von Semiramis war, und schließlich in einem alten Messer von bizarrer Form, das ganz von Rost zerfressen war. Außerdem besaß er, aber unter Verschluss, das ganze Geräte der Freimaurerei. »Sagen Sie mir«, sprach ich zu ihm, »welcher Zusammenhang zwischen der Naturgeschichte und diesem Kabinett besteht, denn ich sehe da nichts, was den 3 Reichen angehört.« »Wie«, sagte Herr Capitani, »Sie sehen nicht das antediluvianische Reich, das Serostris und das der Semiramis? Sind das nicht die 3 Reiche?« Auf die Antwort hin umarmte ich ihn mit einem Ausruf der Freude, der nur Ironie war, den er aber für Bewunderung nahm. Sodann entfaltete er alle Schätze seiner komischen Gelehrsamkeit, beschrieb mir alles, was er hatte, und schloss mit seinem verrosteten Messer, von dem er behauptete, es wäre jenes, womit der heilige Petrus dem Malchus das Ohr abgehauen hätte. »Sie besitzen dieses Messer und sind nicht Millionär?«, fragte ich. »Wie könnte ich dies durch die Kraft des Messers werden?« »Auf 2 Arten. Zuerst, indem Sie sich in den Besitz aller Schätze versetzen, die auf dem Grund und Boden der Kirche verborgen liegen.« »Das leuchtet ein, denn der heilige Petrus hat die Schlüssel dazu.« »Zweitens, indem Sie es dem Papst selbst verkaufen, wenn Sie die Chirographen besitzen, die die Echtheit bestätigen.« »Sie meinen die Bescheinigung der Vorbesitzer? Ohne diese würde ich es nicht gekauft haben. Das alles habe ich.« »Umso besser. Ich bin überzeugt, der Papst wird, um dieses Messer zu erlangen, Ihren Sohn zum Kardinal machen. Aber Sie werden auch die Scheide dazu haben müssen.« »Ich habe sie nicht. Aber sie ist nicht nötig. Auf jeden Fall werde ich eine dazu machen lassen.« »Das ist nicht dasselbe. Man braucht die, in welche der heilige Petrus selbst das Messer steckte, als Gott zu ihm sagte, »Mitte gladium tuum in vaginam«, »stecke dein Schwert in die Scheide.« »Sie existiert, und sie ist in den Händen einer Person, die sie Ihnen billig verkaufen könnte, sofern Sie ihm nicht das Messer verkaufen wollen, denn die Scheide ohne das Messer dient ihm zu nichts, so wie Ihnen das Messer ohne die Scheide.« »Und wie viel würde sie mir kosten?« »1000 Zechinen.« »Und wie viel würde er mir für das Messer geben?« »1000 Zechinen, denn das eine ist so viel wert wie das andere.« Der Kommissär sah ganz verdutzt seinen Sohn an und sagte ihm mit einem gewichtigen Ton, »Nun, mein Sohn, hättest du jemals geglaubt, dass man mir 1000 Zechinen für dieses Messer anbieten würde?« Er öffnete hierauf eine Schublade und zog einen alten Zettel heraus, den er vor mir entfaltete. Dieser war hebräisch beschrieben und trug die Zeichnung des Messers. Ich tat, als bewunderte ich ihn, und riet ihm dringend, die Scheide zu kaufen. »Es ist weder nötig, dass ich die Scheide kaufe, noch dass Ihr Freund das Messer kauft, denn wir können die Schätze zusammenheben.« »Keineswegs. Die magische Vorschrift verlangt, dass der Eigentümer des Schwertes in vagina nur eine Person sei. Wenn der Papst es besäße, so könnte er durch eine magische Operation, die ich kenne, jedem christlichen König, der die Rechte der Kirche beeinträchtigen wollte, ein Ohr abhauen.« »Das ist merkwürdig. Allein tatsächlich sagt das Evangelium, dass der heilige Petrus jemanden das Ohr abhieb.« »Ja, einem König«, sagte ich. »Oh, nicht einem König, Einem König, sage ich Ihnen, erkundigen Sie sich, ob Malchus, Malek oder Melek nicht König heißt. Und wenn ich mich entschlösse, mein Messer zu verkaufen, wer würde mir die 1000 Zechinen geben?
Ich? Die Hälfte morgen bar und die anderen 500 in einem Wechsel, zahlbar in einem Monat.
Das lässt sich hören. Machen Sie mir das Vergnügen, morgen bei uns eine Schüssel Makkaroni zu speisen, und wir werden unter dem Siegel des größten Geheimnisses von einer wichtigen Angelegenheit sprechen.
Ich nahm an und ging, entschlossen, den Scherz weiterzutreiben. Am nächsten Tag war ich dort, und er sagte mir sofort, er wisse, wo ein Schatz im Kirchenstaate vergraben liege, und er habe sich entschlossen, die unerlässliche Scheide zu kaufen. Überzeugt, dass er mich nicht beim Worte nehmen würde, zog ich meine mit Gold gefüllte Börse hervor, indem ich zu ihm sagte, ich wäre bereit, den Handel abzuschließen.
»Der Schatz«, sagte er mir, »ist Millionen wert. Aber gehen wir speisen. Wir werden nicht von Silbergeschirr essen, aber von raffaelscher Mosaik.«
»Herr Kommissär, Sie sind ein prachtliebender hoher Herr. Das ist besser als versilbertes Geschirr. Obwohl ein Dummkopf darin nur elendes, irdenes Geschirr erblicken wird.«
Das Kompliment gefiel ihm. »Ein wohlhabender Mann«, sagte er mir nach dem Essen, »der im Staate des Papstes wohnhaft und Herr des Landgutes ist, auf dem er mit seiner ganzen Familie lebt, ist überzeugt, in seinem Keller einen Schatz zu haben. Er hat meinem Sohn geschrieben, dass er bereit sei, alle nötigen Ausgaben zu machen, um sich in dessen Besitz zu setzen, wenn er einen Magier finden könnte, der den Schatz höbe.«
Der Sohn, der bei diesem Gespräch zugegen war, zog aus seiner Tasche einen Brief, aus dem er mir einige Stellen vorlas, indem er mich um Verzeihung bat, wenn er mir nicht den ganzen Brief zu lesen gebe, da er das Geheimnis zu halten versprochen hätte. Allein, ohne dass er es bemerkte, hatte ich Cesena, den Namen des Ortes, gelesen, und das genügte mir. »Es handelt sich also darum«, begann der Vater wieder, »mir auf Kredit die unerlässliche Scheide zu kaufen, denn ich habe für den Augenblick kein bares Geld. Sie können dreist meine Wechsel girieren, und wenn Sie den Magier kennen, so können Sie sich mit ihm den Gewinn teilen.«
»Der Magier ist schon da«, sagte ich, »ich bin es selbst. Allein, wenn Sie mir nicht zunächst meine 500 Zechinen auszahlen, so werden wir nichts ausrichten.«
»Ich habe kein Geld.«
»Verkaufen Sie mir also das Messer?«
»Nein!«
»Sie haben Unrecht, denn jetzt, da ich es gesehen habe, habe ich die Macht, es Ihnen wegzunehmen. Indessen bin ich ein anständiger Mensch und will Ihnen diesen Streich nicht spielen.«
»Sie sind der Herr, mir mein Messer zu entführen? Ich wünsche, davon überzeugt zu werden, denn ich glaube nicht daran.«
»Sie glauben nicht daran? Sehr gut. Morgen werden Sie es nicht mehr haben. Ist es aber einmal in meiner Gewalt, so machen Sie sich keine Hoffnung, dass ich es Ihnen wiedergebe. Ein Elementargeist, der zu meinem Befehl steht, wird es mir um Mitternacht bringen, und derselbe Geist wird mir sagen, wo Ihr Schatz ist.«
»Bewirken Sie, dass er es Ihnen sagt, und ich werde überzeugt sein.«
»Man gebe mir Feder, Tinte und Papier.«
Ich machte mich daran, mein Orakel zu befragen, und ließ dieses antworten, »Der Schatz liege am Ufer des Rubikon.«
»Das ist«, sagte ich Ihnen, »ein Wildbach, der ehemals ein Fluss war.« Sie befragten ein Nachschlagebuch und fanden, dass der Rubikon bei Cesena vorübergeht. Ich sah sie verblüfft. Da ich ihnen die Freiheit lassen wollte, falsch zu urteilen, ging ich.
Es hatte mich die Lust gepackt, nicht etwa 500 Zechinen diesen armen Dummköpfen zu rauben, sondern auf ihre Kosten sie bei dem anderen Tölpel in Cesena zu beheben, um mich dabei etwas auf ihre Rechnung lustig zu machen. Mich verlangte danach, die Rolle eines Magiers zu spielen. Zu diesem Berufe begab ich mich, als ich das Haus des lächerlichen Antiquars verließ, auf die öffentliche Bibliothek, wo ich mit Hilfe eines Nachschlagebuchs folgendes Stück ulkiger Gelehrsamkeit aufschrieb: »Der Schatz liegt seit 6 Jahrhunderten 17½ Klafter tief unter der Erde. Sein Wert beläuft sich auf 2 Millionen Zechinen. Sie sind in einer Kiste eingeschlossen, derselben, die Gottfried von Bouillon, der Markgräfin Mathilde von Toskana, im Jahre 1081 raubte, als er dem Kaiser Heinrich IV. Beistehen wollte, die Schlacht gegen diese Fürstin zu gewinnen. Sie wurde von ihm selbst an dem Ort, wo sie sich noch befindet, vergraben, bevor er zur Belagerung von Rom schritt.
Da Gregor der Siebente, der ein großer Zauberer war, erfahren hatte, wo die Kiste eingegraben war, so hatte er sich entschlossen, sie persönlich zu heben. Allein der Tod durchkreuzte seine Pläne. Nach dem Tode der Gräfin Mathilde im Jahre 1116 gab der Genius, der über die verborgenen Schätze gebietet, diesem sieben Hüter. In einer Vollmondsnacht wird ein gelehrter Philosoph den Schatz bis zur Oberfläche des Bodens heben können, indem er sich in einen magischen Kreis stellt. Ich erwartete den Vater oder den Sohn bei mir zu sehen und sah sie am nächsten Tage alle beide erscheinen. Nach einigen unbedeutenden Gesprächen gab ich ihnen meine auf der Bibliothek zusammengestellte Notiz, die Geschichte von dem der Gräfin Mathilde geraubten Schatz. Ich sagte ihnen, ich wäre entschlossen, den Schatz zu heben und versprach ihnen den vierten Teil, vorausgesetzt, dass sie sich entschließen würden, die Scheide zu erwerben. Hierauf fügte ich die Drohung hinzu, ihnen das Messer fortzunehmen. »Ich werde mich entschließen«, sagte der Kommissär Capitani zu mir, »sobald ich die Scheide gesehen habe.« »Ich bin bereit, mein Herr, sie Ihnen morgen zu zeigen«, antwortete ich ihm. Hierauf trennten wir uns, gegenseitig miteinander sehr zufrieden. Um eine geeignete Scheide für das wunderbare Messer herzustellen, musste ich den bizarrsten Gedanken der wunderlichsten Form anpassen. Ich hatte die Form des Messers im Kopf. Und indem ich darüber nachdachte, wie ich irgendetwas Außerordentliches, aber für den Gegenstand Passendes hervorbringen könnte, sah ich im Hof eine alte Schlappe, den Überrest eines Reiterstiefels. Und dies bestimmte meinen Entschluss. Ich nahm diese alte Sohle, ließ sie kochen und brachte darin eine Öffnung an, in die das Messer unfehlbar hineingehen musste. Hierauf beschnitt ich sie an allen Seiten, um sie unkenntlich zu machen, ich rieb sie mit Bimsstein, Ocker und Sand, und es gelang mir, ihr eine so komische, antike Form zu geben, dass ich mich des Lachens nicht enthalten konnte. Als ich sie dem Kommissär übergab und er das Messer hineingesteckt hatte, welches vollkommen passte, war der gute Mensch ganz erstaunt. Wir speisten zusammen, und nach dem Essen beschlossen wir, sein Sohn solle mich begleiten, um mich dem Herrn des Hauses, wo der Schatz war, vorzustellen. Ich sollte einen Wechsel von 1000 römischen Talern auf Bologna und auf Order seines Sohnes erhalten. Aber er sollte auf meine Order nur dann übergehen, wenn ich den Schatz gehoben hätte, und das Messer in der Scheide sollte nur in meine Hände kommen, wenn ich es brauchte, um die große Beschwörung zu machen. Bis zu diesem Augenblick sollte sein Sohn es immer bei sich haben. Nachdem ich diese Bedingungen angenommen hatte, verpflichteten wir uns schriftlich und setzten die Abreise für den zweitnächsten Tag fest. Im Augenblick unserer Abreise gab der Vater seinem Sohne den Segen und sagte mir, er sei Pfalzgraf, indem er mir das Diplom zeigte, das ihm der Papst darüber hatte ausfertigen lassen. Ich umarmte ihn, indem ich ihn Herr Graf nannte, und nahm seinen Wechselbrief. Nachdem ich Marina, die ich als die begünstigte Geliebte des Grafen Arconati verließ, lebewohl gesagt und von Balletti, den ich sicher war, in Venedig vor einem Jahr wiederzusehen, Abschied genommen hatte, ging ich mit meinem Freund O'Neillen soupieren.